Steht doch bitte nochmal auf, wir wollen vor Gott treten. Du großer Gott, du liebender Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir dein lebendiges Wort haben. Und wir beten darum, dass es uns heute wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert, der unsere harten Herzen weich macht, der eingeschlichene Gedanken und Routinen, die uns lahm machen, Herr, der sie durchbricht und uns wieder frisch und lebendig macht für den Auftrag, den du uns gibst, Herr. Ich bete darum, dass das Wort heute Morgen wirkt zu deiner Ehre. Amen. Wenn du schon mal einen Kuchenteig oder einen Pizzateig angerührt hast, dann ist es wichtig, wirklich alles gut durchzurühren und alles gut durchzukneten, so dass letztlich alle Bestandteile untrennbar miteinander vermischt sind. Und ich weiß nicht, wem das vielleicht schon mal passiert ist, dass irgendwie ein Gefäß, keine Ahnung, so ein Zuckerpöttchen aus Glas kaputt gegangen ist und die Scherben in diesen Teig gefallen sind. Ziemlich ärgerlich und auch ziemlich gefährlich, wenn man dort so eine Scherbe nicht sieht. Also muss eine Reinigung, eine Absonderung des Teiges von den Gefahrenmitteln erfolgen. Ja, ich hoffe, dass alle Hausfrauen mir nicht gleich die Pizzatomaten um die Ohren werfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, aber wenn man die oberen Teile des Teigs entfernt, könnte das vielleicht noch funktionieren, dass man den Rest nutzen kann. Das müsst ihr dann hinterher mit den Kindern erklären. Naja, auf jeden Fall, wenn man das absondert und den guten Teig behält und die Scherben da rausnimmt, hat man diese Reinheit wiederhergestellt. Kann man den Teig weiter bearbeiten und zu dem formen und machen, was er sein soll, ein leckerer Kuchen, eine schöne Pizza. Und so ähnlich war das ungefähr, also vom Prinzip her zumindest, bei Jesus und den Jüngern. Die haben nichts mit Kuchen und Pizza gehabt, die haben das Passafest gefeiert. Und bevor Jesus dann seine 11 Jünger mit den vielen Einzelheiten zu dem Auftrag formt, zu dem er sie haben möchte, geht es erstmal um die Reinigung, um die Separierung des 12. Judas. Die Absonderung vom Sohn des Verderbens, des Verräters Judas. Und so werden wir es heute in unserem Bibeltext aus Johannes 13 lesen, wo wir 4 Elemente dieser Absonderung und dieser Auftragsvorbereitung Jesu entdecken können. Damit wir verstehen, worauf es Jesus ankommt, wer wahre Jünger sind und worauf letztlich auch unser Auftrag bis heute gründet, zu dem Jesus uns aufruft. Also schlagt eure Bibeln auf, wir wollen gemeinsam Gottes Wort lesen, Johannes 13 ab Vers 23. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus zu, um erfragen, wer es denn wohl sei, von dem Jesu rede. Also wer der ist, der ihn überliefert. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm Judas, Simon, Sohn des Ikariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er dies sagte, denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte: Kaufe was für das Fest, was wir benötigen, oder dass du etwas den Armen geben sollst. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Als er nun aber hinausgegangen war, da spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich es jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Worte unseres lebendigen Gottes. Der Titel der Predigt lautet: Vier Elemente der Absonderung und Auftragsvorbereitung. Also wir haben zunächst dieses Mittel der Absonderung, diese Art und Weise, wie Jesus mit Judas umgeht, und dann drei Teile der Auftragsvorbereitung. Also hier sind meine vier Punkte. Zunächst eben, wie gesagt, die Absonderung der wahren Jünger. Judas wird durch das Vorgehen Jesu separiert, oder die Jünger werden separiert, wie man es auch sieht. Und dann bereitet Jesus den Rest seiner Jünger auf seinen Auftrag vor. Und da ist die Verherrlichung Jesu die Grundlage für den Auftrag. Die Verherrlichung ist sein Erlösungswerk, welches er am Kreuz bewirkt. Das ist die Grundlage für den Auftrag aller Jünger. Dann die wahre Liebe ist das Erkennungszeichen für den Auftrag oder bei diesem Auftrag, den wir auch heute erfüllen. Und dann habe ich es mal so genannt: Der bröckelnde Eifer ist notwendig für den Auftrag. Also diesen Eifer, den Petrus an den Tag gelegt hat, der ist ja nicht nur negativ zu sehen, sondern er war sehr positiv. Er liebte seinen Herrn und war eifrig für ihn unterwegs. Und doch in einer Art und Weise, wo Jesus sagt: Naja, das ist schon sehr stolz, dass du auch denkst, du wirst es alleine irgendwo aus deiner Kraft schaffen, wenn ich es mal mit meinen Worten so sagen darf. Also diese vier Aspekte wollen wir uns anschauen, diese vier Elemente der Absonderung und Auftragsvorbereitung, damit du verstehst, wer wahrer Jünger ist und worauf auch dein Auftrag gegründet ist. Und wir haben ja hier in diesem großen neuen Abschnitt, Johannes 13 bis Johannes 17, diese beiden großen Aspekte. Es geht einerseits darum, dass Jesus voll den Fokus legt auf den Auftrag für seine Jünger. Er sagt später: Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und dazu werden wir heute diesen ersten Teil abschließen, in den zweiten Teil hineingehen, wo es zunächst um die Absonderung geht. Der Judas entfernt sich und Jesus bleibt mit den Jüngern, die er erwählt hat, wie er sie vorher nannte, da und wird mit ihnen diesen Auftrag besprechen und sie ermutigen dafür. Jesus rüstet seine Jünger für den Dienst zu, den sie erfüllen sollen, wenn er nicht mehr ist, wenn er in den Himmel fährt. Und wenn wir diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, versuchen irgendwo einzuordnen, an diesem einen Abend, das ist ja Johannes 13 bis 17, ist ja ein einziger Abend, und auch die anderen Evangelien berichten von diesem Abend, wo sie das Passamal feiern, ist die Reihenfolge nicht immer ganz klar. Es kommen einige Fragen auf, wie ob Judas noch beim Abendmahl dabei war oder nicht, oder ob es noch hier das Passamal war. Oder oft wird gesagt, dass Petrus angekündigt wird, dass er Jesus verleugnet. Eigentlich sind es zweimal, wenn man das hier genauso nimmt. Einmal drinnen, später nochmal draußen. Und dennoch hier einfach, dass wir so ein bisschen den Kontext vor Augen haben, wo wir uns gerade befinden mit unserem Abschnitt. Versucht einfach mal so diese chronologische Reihenfolge ein bisschen herzuleiten. Wir haben schon gelesen, den Beginn des Passamals. Sie haben angefangen zu feiern zusammen, haben begonnen zu essen und dann ist aufgefallen, dass ja keiner die Füße gewaschen hatte. Das haben wir uns schon angeschaut. Dann hat Jörg mit uns begonnen, beim letzten Mal den Verräter zu entlarven mit Jesu Worten. Und irgendwo in diesem ganzen Zusammenhang ist nochmal, Lukas berichtet uns das, dieser große Streit, wieder einmal: Ja, wer ist denn nun von uns der Größte? Lukas, wissen wir, ist nicht an allen Stellen chronologisch, daher wissen wir nicht genau, wo wir das einzuordnen haben. Dann finden wir diese erste Ankündigung der Verleugnung des Petrus, und nachdem Judas weg ist, definitiv können wir sagen, das Ende des Passamals ist nahezu gekommen, wo wir uns jetzt befinden, und Jesus setzt, und das finden wir halt im Johannesevangelium nicht, das macht es so schwierig, das Abendmahl ein. Das finden wir nur in den anderen Evangelien. Und an diesem Abend bewegen wir uns. Hier bewegen wir uns und haben diesen besonderen Abend, wo Jesus nicht nur einfach das Passa feiert, sondern diesen neuen Bund schließt, wo es um das Lamm geht, wo es um das Blut geht, dass er vergießen wird. Und so wollen wir uns diesen ersten Aspekt anschauen, die Absonderung der wahren Jünger. Es geht um die Entlarvung des Judas und hier findet diese Separierung statt, diese Reinigung. Nachdem Jesus vorher unter Schrecken offenbart hat, dass einer ihn überliefern wird, haben sie sich ja alle so in Verlegenheit gefragt, ja, wer ist es jetzt, bin ich es? Und Johannes lenkt dann sehr schön in Vers 23 den Blick auf einen ganz besonderen Jünger, und zwar einer, den Jesus liebte. Den Jünger, den Jesus liebte. Was bedeutet das? Hat Jesus nicht alle Jünger lieb? So die Frage, die vielleicht euch aufgekommen ist. Er zeigt wahrscheinlich eine besondere Verbindung, beziehungsweise dieses besondere Bewusstsein, dieser Liebe des Retters, die Johannes dadurch auch zum Ausdruck bringt. Er liebt mich so sehr. In diesem ganzen Evangelium nennt Johannes, der Schreiber, ausdrücklich die Namen der anderen Jünger, seinen eigenen Namen nie. Und deswegen geht man schon seit, keine Ahnung, Jahrtausenden davon aus, dass er selbst genau damit gemeint ist. Er nennt seinen Namen nicht, doch er ist es, den der Jesus liebt. Und dieses tiefe Bewusstsein, dieser Liebe des Retters, die hat ihn die letzten 60 Jahre, bis er das Evangelium ungefähr geschrieben hat, warm gehalten, frisch gehalten, aktiv gehalten, seinem Herrn zu dienen. Wir wissen das, dass er bis zum Ende, seine Klappe nicht halten konnte, dass er verbannt wurde auf die Insel Patmos. Und er hat Jesu Liebe erwidert. Jesus hat ihn so geliebt, dass er sich seinem Herrn hingegeben hat, dass er zurückgeliebt hat, dass er sich aufgeopfert hat, dass er demütig diese Liebe erwidert hat. Er hat das Evangelium geschrieben, drei Briefe geschrieben, die Offenbarung geschrieben. Und hier ist Johannes einer von den Zwölfen und man kann das vielleicht so ein bisschen erkennen. Ich denke, dieses Bild haben wir schon mal gesehen. Leonardo da Vinci, eines der wohl berühmtesten Wandgemälde, was es gibt. Wenn wir von der Mitte ausgehen auf diesem Bild und von unserer Sichtweise links zur Seite von Jesu rechts sitzt direkt Johannes. Gerade wendet er sich ab von Jesus, weil Petrus, das ist derjenige, der ihm da etwas zuflüstert, die beiden hängen da ganz eng zusammen. Und davor, man sieht es kaum, sitzt Judas. Wenn man sich das genau anschaut, sieht man ihn mit dem Geldbeutel in der Hand. Also der Maler Da Vinci hat sich sehr, sehr viel Details aus der Schrift da bedacht und gut untergebracht. Also Johannes liegt am Tisch und die Jünger liegen am Tisch. Liegt ganz in der Nähe von Jesu, an seiner Brust, heißt es wortwörtlich. Und jetzt macht Petrus so einen Wink und sagt, hey, frag mal nach, wer es denn jetzt ist, den Jesus da meint. Und dann lesen wir in Vers 25, er lehnt sich direkt an die Brust von Jesus und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Wer wird dich überliefern? Von wem sprichst du da? Jesus nennt ihm immer noch keinen Namen. Das war das, was Christoph schon angedeutet hat. Er haut nicht raus und sagt hier, der Judas, der Böse und nein. Er tut jetzt etwas, was, und da sind sich die meisten Ausleger einig, dass eine Ehrensache ist. Jesus sagt, Vers 26, schaut in den Text, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Also Jesus vollzieht eine Handlung, um zu zeigen, wer es ist. Und die Ausleger weisen darauf hin, kultureller Hintergrund, dass der Gastgeber, in dem Fall war das Jesus, einem besonders geehrten Gast beim Mahl das Brot reichte. Und so hat der Judas hier noch zum Ehrengast erhoben. Und der Herr versuchte ihn so nochmal durch Gnade und durch Liebe zur Buße zu gewinnen. Jesus versucht immer zu gewinnen. Das haben wir bei den Jüngern gesehen, das sehen wir sogar mehrfach bei den Jüngern selbst. Wir haben das bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten gesehen. Immer wieder versucht er, sie in Liebe zu gewinnen. Er versucht es bei seinem Freund, dem Verräter, auch bis zum Schluss. Obgleich er ihn verraten sollte, bewies Jesus eine Liebe. In dieser Geste bis zum Ende. Und dann passiert es, Vers 27. Nach dem Bissen fuhr Satan in ihn. Und Jesus sagt, was du tun willst, das tue schnell. Johannes kommentiert das zunächst, der Satan fuhr in Judas. Nun, was bedeutet das? Der Satan, lesen wir in Lukas 22 am Anfang schon, dass er schon mal in Judas gefahren ist, um diesen Plan zum Ausdruck zu bringen, ja, dass er Jesus verraten soll. Und nun lesen wir das noch einmal. Der Vorschlag, er wird letztlich in die Tat umgesetzt. Judas war nun voller Überzeugung, dass er das tun sollte. Satan übernahm die Kontrolle. Und Jesus ruft Judas dazu auf. Wenn du es jetzt tust, was du beabsichtigst, tu es schnell. Wir sehen, wie die Jünger darauf reagieren. Die wissen gar nicht, was gemeint ist. Die denken immer noch gut und positiv. Jesus hat ihn nicht bloßgestellt. Jesus ist ein großes Vorbild in diesem Prozess der Absonderung, der Reinigung oder wir sagen heute auch an manchen Stellen Gemeindezucht, wenn es um Sünde geht, wo es teilweise auch um Absonderung gehen muss. Und Jesus Christus stellt Judas nicht einfach bloß, sondern er will ihn gewinnen. Er will ihn noch zur Buße leiten und er weiß, dass es der Verräter sein wird und will Judas dennoch immer wieder auch zeigen, er hat ihn lieb. Jesus versucht zu gewinnen, will ihn nicht bloßstellen. Und das ist letztlich auch für uns ein großes Vorbild, wenn wir mal kurz diesen Exkurs machen in Richtung Gemeindezucht für unsere Brüder und Schwestern, wenn Sünde ins Spiel kommt. Und wir ermahnen. Und es geht nie darum, jemanden bloßzustellen, auch nicht, wenn jemand vor die Gemeinde gestellt wird im weiteren Verlauf der Gemeindezucht. Es geht immer darum, lest es nach Matthäus 18, zu gewinnen. So macht es Jesus an dieser Stelle genauso. Es ist verbunden mit einer tiefen Traurigkeit, einer Ernsthaftigkeit. Ein mit Seilen der Liebe versuchtes Ziehen, um den anderen zur Umkehr zu bewegen. Das ist Jesus. Und das ist der Gedanke, den auch wir bei der Erziehung, bei der Gemeindezucht im Hinterkopf haben müssen. Jesus hätte es einfach sagen können, aber er hat es nicht getan. Er gibt Judas die Möglichkeiten und die Jünger verstehen das gar nicht. Sie denken positiv. Schaut mal rein in den Text, Verse 28, 29. Keiner von ihnen verstand es, wozu er das sagt. Ja, wieder haben wir rückblickend hier Kommentare des Augenzeugen Johannes, der irgendwie gemerkt hat, die haben sich alle gefragt, ja, warum sagt er ihnen das denn jetzt? Ja, sie wissen bereits, einer wird verraten, einer wird ihn überliefern. Obwohl sie nochmal extra nachgefragt haben, sagt Jesus, auch mit diesem Zeichen verbunden, was sie gesehen haben, tu es bald und sie kommen nicht drauf, dass es jetzt um den geht, der es tun wird. Vielleicht war dieses Gespräch zwischen Jesus und Johannes auch sehr leise, dass sie das überhaupt nicht hören konnten, deswegen gar nicht die Schlüsse davon ziehen konnten. Aber sie spekulieren mit zwei Gründen, die erstmal positiv sind. Sie verdächtigen nicht, sondern sie denken an das Gute, sie glauben und hoffen das Gute, wie es die Liebe einfach auch tut. Einer von uns ist es. Und doch denken sie positiv und sagen, ja gut, er wird noch was holen fürs Fest, er spendet was den Armen. Als Leser der Geschichte im Rückblick wissen wir natürlich, was passiert und wir sehen, wie Vers 30 dann letztlich das Geschehen weiter vorantreibt. Als jener den Bissen genommen hatte, ging er raus. Es war aber Nacht. Und an dieser Stelle endet dieser Aspekt der Absonderung, wo Jesus erst danach beginnt, den Auftrag nochmal ganz, ganz deutlich für die verbliebenen Jünger zu beschreiben. An dieser Stelle sind wir wohl schon am Ende des Passafestes fast angelangt, wo Jesus dann aber die letzten Teile des Passafestes nutzt, um das Abendmahl, den neuen Bund, einzuführen. Er beendete die Passa-Zeremonie wahrscheinlich nicht wie üblich, sondern zeigte den Jüngern auf, das, was damals Passa war, bin ich heute. Euer Passalamm, euer Erlöser, der neue Bund, das Blut, was für euch vergossen wird. Und das ist der Abschluss dieses ersten Teils, dieser fünf Kapitel, 13 bis 17, die Absonderung, die Reinigung. Und dieses Prinzip der Absonderung ist nichts Neues. Absonderung ist etwas Grundsätzliches, was wahre Jünger auszeichnet. Sie heben sich ab von der Welt, von dem bösen System der Welt. Sie folgen nicht dem Rat der Gottlosen. Sie wollen nicht auf dem Weg der Sünder gehen. Sie wollen nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Bist du so einer? Wahre Jünger lieben Christus. Sie lieben sein Wort, sie bleiben in seinem Wort. Sie haben Lust an dem, was Gott ihnen sagt und sinnen nach Möglichkeit Tag und Nacht darüber nach. Wie ist das bei dir? Wir sehen, wie Jesus sich auch später natürlich noch weiter um seine Braut kümmert, dass sie rein und heilig lebt. Weshalb es auch Zuchtmaßnahmen gibt, die wir in der Gemeinde auch leben wollen. Es geht um die Reinheit der Braut. Es geht um eine Gewinnmentalität, nicht um die Gewinnermentalität. Ich will hier den Prozess gewinnen und den anderen bloßstellen. Das ist genau falsch, sondern um die Gewinnmentalität, dass wir den anderen gewinnen wollen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir hier an diesem Teil haben. Jesus macht uns das deutlich, dass es auch um diese Separierung geht, die Absonderung geht, aber ein weiterer wichtiger Aspekt ist dieses große ganze Geschehen. Wir sehen, Judas treibt jetzt die Handlung weiter voran. Jesus wird verraten, verkauft und dann am Ende ans Kreuz genagelt. Aber das ist nur ein Aspekt, den ich uns mitgeben möchte. Das Vertrauen in die Souveränität Gottes. Nichts, was sündige Menschen jemals tun werden, kann Gottes Absichten vereiteln. Das ist ein Satz, den müssen wir in unser Herz bekommen. Diese Überzeugung, die müssen wir gewinnen oder mehr und mehr gewinnen. Das alles gehört zu Gottes souveränen Plan. Und du sagst, ja, aber Judas hat doch Jesus verraten. Das kann doch nicht richtig sein. Auch das hat Gott einkalkuliert. Nichts, was sündige Menschen jemals tun werden, kann Gottes Plan vereiteln. Aber die Pharisäer, die sollten das doch eigentlich alles wissen. Die haben doch Jesus töten lassen durch die Römer. Nichts, was sündige Menschen jemals tun können, kann Gottes Plan vereiteln. Aber die Römer, die haben doch Gottes Plan zunichte gemacht, oder? Nichts, was sündige Menschen jemals tun können, kann Gottes Plan vereiteln. Gott hat das alles mit einkalkuliert. Und ich möchte euch Apostelgeschichte 2, 33 lesen. 23, Entschuldigung. Das ist einer dieser wichtigen Verse, die das deutlich machen, wer nun Jesus ans Kreuz gebracht hat. Ja, es war irgendwie alle dieser Gruppen, die ich gerade nannte. Und doch lesen wir, wer es in der Hand hat. Apostelgeschichte 2, 23, kann man sich sehr gut merken, diesen Vers, um dieses große Bild, dass nichts und niemand Gottes Plan vereiteln kann. Diesen Mann, und davon ist von Jesus die Rede, der nach dem bestimmten Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Hier wird von drei Parteien gesprochen. Judas finden wir hier nicht, von dem finden wir vorher was, Kapitel 1. Wir finden hier etwas von den Gesetzlosen, das sind die Römer. Wir finden etwas von ihr. Petrus spricht hier zu den Menschen, vor allem den Juden und den jüdischen Führern, die vor ihm stehen. Und wir lesen etwas von dem Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes. Der Text sagt, Gott hat es, und dieser Ratschluss und die Vorkenntnis Gottes war vor Grundlegung der Welt, Gott hat es so geplant. Das war sein Plan A. Es gibt keinen Plan B. Das war sein Plan. Wir wissen auch, dass Jesus sich selbst entäußerte, dass er diesen Weg gehorsam gegangen ist gegenüber dem Vater bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, Philipper 2. Damit er für seine Leute, die er wählten, so sagt es an anderer Stelle, zum Beispiel im Epheserbrief, die Gemeinschaft schaffen kann. Zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das war das erste von diesen vier Elementen. Damit wir einerseits verstehen, wer wahre Jünger sind und worauf dein Auftrag gegründet ist. Und nun kommen wir zu den drei Aspekten, wo Jesus beginnt, den Auftrag für seine Jünger deutlich zu machen. Und wer von euch ist überzeugt davon, dass Jesus hier mitten unter uns ist? Meldet euch, wenn ihr davon überzeugt seid. Falls du es vergessen, ich habe einen Stuhl hier hingestellt. Schaut zwischendurch auf den Stuhl, einfach als Versinnbildlichung. Er sitzt hier neben uns, er ist da. Er gibt uns auch heute noch diesen Auftrag, weiter auszuführen. Das Erste, was wir sehen können, ist seine Grundlage, die er geschaffen hat. Die Verherrlichung Jesus, die Grundlage für den Auftrag. Dass er das ermöglicht hat. Dass wir überhaupt einen Auftrag haben, wenn ich es mal so sagen darf. Also wir sehen, wenn wir reinschauen, Vers 31, zurück im Johannesevangelium, Judas ist gegangen. Dann spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht oder jetzt wird der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott in ihm. Hier haben wir ein Geflecht aus Verherrlichungen, die ineinander greifen, die Verherrlichung des Sohnes, die die Verherrlichung des Vaters ausmachen, ineinander gewoben, wechselseitig, kann man kaum auseinanderklamüsern, aber wir wissen, dass Jesus und der Vater eins sind. Und jetzt ist es soweit. Und diese Aussage, die Jesus hier tätigt, dass seine Verherrlichung jetzt beginnt, hat was damit zu tun, was nicht mal 24 Stunden später vollzogen wird. Es hat was mit dem Kreuz zu tun. Jetzt ist es soweit, dass dieser Weg gegangen wird. Jetzt erklärt er ihnen nochmal alles. Und er sagt ihnen auch, nach all dem werde ich nicht mehr da sein. Aber es wird jemand kommen, der wird euch Beistand sein, der wird euch helfen. Zunächst aber muss er durch den Tiefpunkt durch, den Abgrund der Demütigung, die Schande, den Hohn, den Spott, den er erleiden würde. Diese elenden, bösen Menschen, die ihn zu einem qualvollen Tod am Kreuz bringen. All das ist die Grundlage dessen überhaupt, dass wir einen Auftrag haben. Und durch dieses ganze Geschehen des Kreuzes, der Auferstehung und später auch seiner Himmelfahrt und der zu Rechten sitzen Gottes, wird Jesus verherrlicht und wird der Vater verherrlicht, weil der Auftrag ausgeführt wird, den Jesus bekommen hat hier auf der Erde. Und das mit dieser Herrlichkeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn das schon oft im Johannesevangelium gelesen, mich verwirrt das immer. Wir lesen einerseits, Jesus war der Verherrlichte, er hatte seine Herrlichkeit nicht, dann wurde er wieder verherrlicht, dann sollte er verherrlicht werden, jetzt lesen wir, er wird wieder verherrlicht. Deswegen habe ich mir gedacht, kurz noch mal ein paar Stellen einfach lesen, dass wir das so ein bisschen zusammenkriegen, von welchen Herrlichkeiten hier gesprochen ist. Die Herrlichkeit Christi zeigt sich grundsätzlich in seinen Wesenseigenschaften. In seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit. Dadurch können wir Gottes herrliches Wesen sehen in Jesus Christus. Und die Menschen konnten das sehen in Jesus Christus. Sogar Judas bis zum Schluss konnte es noch sehen. Das ist einerseits, wenn wir von der Herrlichkeit Jesu lesen, seine Wesenseigenschaften. Dann möchte ich mit euch vier Kapitel weiterspringen in Johannes 17. Johannes 17, Vers 5. Da spricht Jesus nämlich nochmal, nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also wir sind immer noch am selben Abend. Jesus sagt, jetzt geht es los, jetzt kommt diese Herrlichkeit, jetzt wird mein Auftrag vollbracht, jetzt wird er vollendet und blickt damit auf den Kreuz. Was wir noch hier sehen ist, er hatte schon diese Herrlichkeit, sie bestand schon vor Grundlegung der Welt, dass er Gottes Sohn war und vollkommen in Einklang war mit dem Vater. Und wenn wir in Kapitel 17, Vers 22 lesen, lesen wir, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Diese Herrlichkeit, die sich ausdrückt in dieser vollkommenen Harmonie und Gemeinschaft, der Einheit zwischen Vater und Sohn. Es ist Gottes Herrlichkeit, die Jesu Herrlichkeit ausmacht. Sie sind eins. Und diese Herrlichkeit hatten sie vorher schon. Sie wurden gewissermaßen separiert. Und nun sind sie nach wie vor in dem Sinne eins, dass beide Gott sind. Aber nun wird die Herrlichkeit darin offenbar, dass Jesus den Auftrag des Vaters vollkommen bis zum Ende ausführt. Seine Herrlichkeit wurde nämlich schon zeitweise immer wieder gezeigt. Seine große Macht, die er von Gott hatte, von dem Vater hatte, ist eben in den Zeichen immer wieder zum Ausdruck gekommen. Und so haben wir verschiedene Aspekte oder verschiedene Zeitformen der Herrlichkeit. Nicht die Zeit, jetzt alle Stellen hier nochmal nachzulesen. Er hatte eine Herrlichkeit, er war in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater. Sie wurde aufgegeben, er zeigte immer wieder seine Macht und Herrlichkeit und nun vereint sich diese Herrlichkeit wieder, weil sie in diesem vollkommenen Auftrag in dem Sinne wieder zusammenkommen und dieser Auftrag vollbracht werden wird. Und das ist eben in Verbindung, und davon spricht Jesus hier auch zurück in Johannes 13, von dieser Verherrlichung, die beginnt mit dem Tod am Kreuz, der Auferstehung und der Himmelfahrt. Gott verherrlichte seinen Sohn, indem er ihn auferweckte und ihn zu sich holte und sie in dieser vollkommenen Gemeinschaft wieder leben. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen, das nachzuvollziehen, warum hier schon wieder von dieser Herrlichkeit gesprochen wird, warum sie mal da ist und mal nicht. Und so möchte ich einfach, um das einfacher zu halten, festhalten, das Kreuz ist die Grundlage für den Auftrag seiner Jünger. Dass wir losziehen und dass Jesus, der heute unter uns ist, er ist da, er ist in uns, die wir mit Christus leben, dass wir losziehen und ihn verkündigen. Das Kreuz verherrlicht sie, beide, Jesus und den Vater. Es zeigt all ihre Eigenschaften nochmal deutlich und ihre Verbindung und den Auftrag, den sie ausführten. Und durch all das haben wir die Grundlage geschaffen, Leute. Durch all das ist überhaupt das möglich, dass wir heute hier sind. Gäbe es das nicht, was Jesus getan hat, hätte er es nicht bis zum Ende durchgezogen. Wir würden uns alle gar nicht kennen oder in irgendeinem anderen Rummel irgendwo uns vielleicht kennengelernt haben. Aber das ist, was Jesus ihnen deutlich macht. Ihr bekommt einen Auftrag. Und die ganze Grundlage ist das, was jetzt mit mir passieren wird. Kreuz, Tod und Auferstehung. Und dann sagt er, schaut nochmal rein in den Text, Vers 33. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und so wie ich den Juden schon sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ich werde was tun, das ist die Grundlage, aber ich werde nicht immer bei euch sein, wenn ihr diesen Auftrag bekommen werdet. Jesus macht deutlich, ich werde nicht lange da sein. Aber schaut mal, mit was er das verbindet. Kinder, liebe Kinder oder wörtlich Kindlein. Er spricht hier zu seinen Elfen in dieser vertrauten Art und Weise, in einer Beziehungsebene. Diese Worte, die Johannes wahrscheinlich sehr viel Eindruck gemacht haben, weil er gebraucht sie immer wieder, auch in seinem Brief, in seinem ersten Brief vor allem. Kinder, meine Kinder, Kindlein. Jesus wird nur noch eine kleine Zeit bei ihnen sein, dann werden auch seine Jünger ihn in der Art und Weise suchen. Aber sie werden nicht alleine sein, sondern Jesus wird den Beistand schicken. Das wird er noch Kapitel 14, 15, 16 vermehrt ihnen erklären. Er wird in die Herrlichkeit zum Vater gehen, sitzen zur Rechten Gottes. Und dann sind die Jünger dran. Dann ist jeder dran, der Jünger Jesu ist. Dann ist jeder dran, diesen Auftrag von ihm zu nehmen und weiter fortzuführen in dieser Welt. Das Kreuz ist die Grundlage dafür, dass das überhaupt geschehen kann und muss. Dass überhaupt Menschen angesprochen werden müssen, um das Evangelium anzunehmen. Das Kreuz ist die Grundlage für deinen Auftrag. Die Verherrlichung Christi in all dem Geschehen und der Vollendung dieses Auftrags, die ganze Grundlage dessen, dass wir losziehen und verkündigen. Und damals hat Jesus seine Jünger auf diese Wahrheit vorbereitet. Und er wird das noch weiter entfalten in den nächsten Kapiteln, dass sie nicht alleine dabei sein werden. Aber das ist das bis heute. Jeder, der Jünger Jesu ist, der wahrlich an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist in sich. Und damit ist Jesus Christus durch den Geist präsent in uns. Und wir haben den Auftrag, den Menschen das Evangelium zu bringen, dass sie einerseits gerettet werden und dann auch zur Reife in Christus geführt werden. Also zu Christus hin und dann zur Reife in Christus kommen. Wo Paulus sagt in Kolosser 1, 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist zusammengefasst der ganze Auftrag. Wir gehen hin, jeden Menschen, dessen Möglichkeiten wir natürlich haben, gehen wir hin, um sie zu Christus zu führen und dann sie zur Reife zu bringen. Wir hatten ein Männertreffenbuch gelesen, da wird das beschrieben als nach rechts bewegen. Es beginnt da, den Menschen das Evangelium zu bringen. Und dann, wenn sie das Evangelium angenommen haben, gehen wir einen Schritt weiter. Wir lehren sie die Grundlagen, die Basics des Glaubens. Und wenn sie weitergekommen sind, lehren wir ihnen tiefere Lehre, dass sie reif werden, weiter in Christus und so weiter. Wir haben den Auftrag übernommen. Wir haben den Staffelstab übergeben bekommen. In dem Moment, wo wir selber an Jesus Christus gläubig wurden. Was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat, ist die ganze Grundlage für unseren Auftrag. Dessen, was wir selber leben und wovon wir selber zehren, aber was wir auch weitergeben. Weil Jesus Christus herrlich ist und weil er es wert ist, sollen wir losgehen. Und das ist mein Wunsch in der kommenden Woche für mich, für dich, weil er es wert ist. Er allein. Lass uns losgehen. Lass uns für die Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen in unserem Umfeld. Lass uns auf die Arbeit schauen, wo wir Kontakte haben. Lass uns auf die anderen Dinge schauen, wo wir uns irgendwo mit Leuten treffen, wo wir in Kontakt sind mit Menschen. Schreibe ihnen, lade sie zum Gottesdienst ein und weise sie auf Christus hin. Hast du schon lange nicht mehr getan? Dann fang heute wieder an. Nimm dir ganz bewusst die Menschen vor, für die du betest, auf die du zugehen möchtest. Schweige nicht. Christus hat alles gegeben. Das Kreuz ist die Grundlage unserer eigenen Erlösung, aber auch der Menschen, die noch nicht die Vergebung Jesu Christi bekommen haben. Das ist die Grundlage und damit das zweite von vier Elementen. Wir werden das dritte uns anschauen. Die wahre Liebe ist das Erkennungszeichen für den Auftrag. Das ist etwas, was, wenn wir im Johannesevangelium weiterlesen, so deutlich wird. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. An diese Verse erinnere ich mich sehr oft, seit über 20 Jahren. An diese 20 Jahre hat Gerhard mich damals gelehrt. Johannes 13, 34, 35. Jedes Mal, wenn ich auf eine Digitaluhr schaue und es ist halb zwei oder kurz nach halb zwei, 13.34 Uhr, ich erinnere mich sofort an dieses Gespräch und an diese Verse. Hab Liebe untereinander. Das ist das Erkennungszeichen. Nachdem Jesus von der Grundlage seines Auftrages gesprochen hat, dass er ihn erfüllen wird und dadurch verherrlicht ist, kommt er nun zum wichtigsten Erkennungsmerkmal von dir und mir untereinander. Liebe. Ist euch aufgefallen, was Jesus sagt? Es ist ein neues Gebot. Ist das so? Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass das Volk Israel den Nächsten lieben sollte wie sich selbst. Aber was macht dieses Neue aus? Jesu Liebesgebot setzte einen ganz neuen Maßstab. Einander lieben wie sich selbst ist der eine Maßstab. Aber hier, schaut mal in den Text, was sagt der Text? Was ist der neue Maßstab? Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist eine ganz andere Qualität und das steckt hinter diesem Neu. Von ganz anderer Qualität, einer neuer Qualität, die man gar nicht kennt. Wenn wir uns selber als Maßstab haben, den anderen zu lieben, das ist schon mal gut und wichtig. Ja, sagt Jesus ja auch in Matthäus 23. Gott lieben den Menschen, den Nächsten lieben. Aber hier ist der Maßstab komplett neu. So wie Christus sich hingegeben und aufgeopfert hat, wie er das in dem neuen Bund tut, was er in diesem Abend noch tun wird und zeigen wird im Abendmahl. So zeigt er, liebt einander wie Christus. Und das ist eine dieser über 70 Einanderstellen im Neuen Testament. Und eine, oder ja, eigentlich die wichtigste Stelle, ganz genau, ohne eigentlich und ohne Wenn und Aber, es ist die wichtigste Stelle der Einanderstellen. Einander lieben. Sie wird am meisten auch gebraucht und erklärt. Die Liebe unter den Kindern Gottes ist das, was uns ausmachen soll. Diese Liebe, die sich an einem einzigen Maßstab orientiert, so wie Christus uns geliebt hat. Und diese Liebe hatten sie gerade vor Augen geführt, dass er sich niedergekniet hat und ihnen die Füße gewaschen hat. Diese Liebe werden sie gleich noch sehen, wenn er sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Ich werde sterben für euch. Jesus ist Vorbild in dieser Liebe. Er ist der Maßstab. Und das ist es, was uns evangelische Gemeinde Gevelsberg ausmachen muss. Dass wenn Menschen hier hinkommen, und von uns hören, dass sie sehen, das ist Liebe. Und diese Liebe, die wirkt sich in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen aus. Und ich möchte mit uns praktisch einige Gedanken noch durchgehen, damit wir das vielleicht ein bisschen präsenter haben und durchdenken können. Damit wir den Auftrag in der Welt ausführen können und das in dieser vorbildlichen Art und Weise in der Liebe mehr und mehr überreich werden, hier meine vier Aspekte. Und zwar geht es zunächst einmal um den Grund dieser Liebe. Der Grund dieser Liebe, dass wir lieben können, hat Gott selbst durch Jesus Christus gelegt. Er hat die Initiative ergriffen, er hat seine Liebe zuerst bewiesen. Das ist der Grund dieser Liebe, haben wir gerade noch gesehen, das Kreuz. Wir sind aufgerufen, da auch Priorität reinzusetzen, im Gegensatz zu unserem Nächsten und den Feinden, wenn man das so leveln möchte. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Pyramide bei der Predigtreihe zur Liebe. Die Priorität der Liebe gilt denjenigen, die die wahren Gläubigen sind, die die wahren Verwandten sind, die Hausgenossen des Glaubens. Zuerst sollen wir Gutes tun, dann den anderen. So beschreibt es Markus 3 und Galater 6. Das ist auch etwas, worüber wir nachdenken sollen und überlegen können, wie wir das tun. Und das heißt nicht, dass die andere Liebe minderwertig sein soll. Aber wir brauchen die gegenseitige Stärkung, dass jeder von uns losziehen kann, um den Nächsten und dann auch den Feind zu lieben. Die Notwendigkeit dieser Liebe als ein dritter Aspekt. Ohne Liebe geht nicht, gar nichts. Selbst wenn wir zu den Menschen kommen und könnten in himmlischer Sprache sprechen und täten das ohne Liebe, sagt Paulus, so wäre das nichts. Selbst wenn wir ihn mit aller Erkenntnis, aller theologischen Weisheit, alles argumentativ bringen könnten, den Menschen. Aber wir würden das ohne Liebe tun, dann ist das nutzlos. Selbst wenn wir das eigene Leben opfern würden, ohne Liebe ist es sinnlos, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Das ist diese Liebe, die so wichtig, die notwendig ist, die Priorität haben muss und die den Grund in Jesus Christus und seinem Erlösungswerk selbst hat. Und diese Liebe, und wenn wir einfach nur die Einanderstellen anschauen, ich kann euch auch gern die ganzen Stellen später geben, wer das möchte. Es gibt sehr viele Einanderstellen, die man studieren kann und die so wichtig sind, weil sie unser Einander ausmachen. Dieses Lieben drückt sich in ganz vielen verschiedenen Facetten aus, dass wir einander dienen, Galater 5, Vers 13. Dass wir nicht unserem eigenen Fleisch dienen, sondern dem anderen, und zwar, 1. Petrus 4, 10, mit der Gnadengabe, die jeder von uns bekommen hat. Wenn wir die zurückhalten, schaden wir dem Leib, schaden wir dem Organismus. Dass wir eine gesunde Einander-Einstellung haben, dazu ruft die Schrift uns auf. Dass wir in Liebe einander ertragen, dass wir in Demut einander ertragen. Dass wir einander uns unterordnen in der Liebe. Dass wir gewisse Dinge nicht tun sollen, wie beißen und fressen, im übertragenen Sinne. Natürlich, Galater 5. Dass wir einander ermutigen sollen, dass wir aufeinander Acht haben sollen, die Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Dass wir einander ermahnen sollen, dass wir einander die Füße waschen sollen. Dass wir einander grüßen sollen, füreinander sorgen, untereinander Frieden halten, einander aufnehmen, einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Wir könnten eine ganze Predigt davon machen, über diese Einanderstellen, mehrere vielleicht. Mein Punkt ist, lasst uns über diese Liebe nachsinnen, wo wir fehlen, Vergebung bitten. Und lasst uns heute wieder neu motivieren, zu sagen, diese bedingungslose Liebe, die Jesus gezeigt hat. Dass wir nicht zum anderen hingehen und eine Bedingung dran setzen und sagen, ja, wenn der aber so zu mir ist, dann kann ich den ja nicht lieben. Nein, genau das macht es nichts aus. Jesus ist auch nicht in die Zukunft gereist, 2000 Jahre später ist zu uns gekommen und gesagt, willst du mich denn auch lieben? Ja gut, dann fahre ich zurück und lass mich kreuzigen. Nein, bedingungslos hat er das getan, den Weg zum Kreuz. Lass uns über diesen Aspekt der Liebe nachdenken, dass die Menschen uns daran erkennen, wie wir miteinander umgehen, einander zu lieben. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Und dabei geht es um einen wichtigen Aspekt, der auch für den Auftrag wichtig ist. Es geht um Hingabe, es geht um Eifer. Es geht, ich habe Ihnen noch dazu dieses Wort bröckeln gebracht, weil es bei Petrus gebröckelt hat. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Hier geht es um notwendigen Eifer, den wir in unserem Auftrag, den wir für Jesus erfüllen sollen, an den Tag legen müssen. Ja, dieses Wort ist nicht immer schön, aber Wir haben den Befehl in Matthäus 28 erhalten. Geht hin. Erfüllt diesen Auftrag. Geht zu den Menschen und macht die Menschen, die zu Jesus gehören, zu reifen Jüngern. Aber wir dürfen nicht zu hoch von uns selbst denken, zu überzeugt von uns selbst sein. So wie Petrus das trotz all seinen Muts und Eifers, den er an den Tag legt, auch zu erkennen gibt. Schaut nochmal rein in den Bibeltext. Wir lesen nochmal die letzten drei Verse des 13. Kapitels. Petrus knabbert immer noch in der Frage, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Das ist das Seltsame hier. Petrus, der hängt immer noch an dieser Frage. Wohin? Wohin geht er denn jetzt? Was passiert da mit uns wahrscheinlich? Wie soll das dann weitergehen? Jesus erklärt das alles und er sagt, ihr werdet das nicht alleine machen müssen und so weiter. 14, 15, 16. Und er fragt hier, wohin gehst du, Jesus? Und Jesus sagt, ja, ich werde an einen Ort gehen, wo du jetzt noch nicht hinkommen kannst. Später. Später wirst du. Und er sagt das in Kapitel 21, dass er einen anderen Tod sterben wird. Und da ist der Zeitpunkt, wo sie wieder vereint sein werden. Von Angesicht zu Angesicht. Petrus versteht das hier an dieser Stelle noch nicht. Und er sagt, ich bin zu allem bereit. Ich würde sogar mein Leben geben für dich, Jesus. Ich weiß nicht, wer von uns das noch nie so gesagt hat. Ich denke, jeder hat das schon mal zumindest gedacht. Achtung, das ist die richtige Einstellung, der richtige Eifer, aber wir dürfen nicht stolz werden und denken, es liegt an uns. Wir haben das Vermögen, das in diesen Situationen auch zu bewirken. Auch da ist es reine Gnade, dass unser Glaube aufrecht bleibt. Es ist reine Gnade, dass wir wirklich für unser Leben, mit unserem Leben für den Herrn einstehen können. Ohne Jesus, sagt er dann in Kapitel 15, können wir nichts tun, was irgendwie Frucht bringen würde. Nichts. Auch nicht unser Leben. Und so ist es ein trauriger Abschluss gewissermaßen, dieser letzte Vers. Bist du wirklich bereit, dein Leben zu geben? Petrus sagt, ja, ich gebe meinen Eifer, ich habe den Mut, es zu tun. Und wir wissen, er schaut in diesem Moment in das Angesicht Jesu beim dritten Mal. Und Jesus schaute ihn an, ihre Blicke, sie berührten sich und der Hahn krähte. Beschämt, traurig, bestürzt, Lukas berichtet uns davon, Kapitel 22, verlässt er den Ort des Geschehens. Aber dabei ist es für Petrus nicht geblieben und bei uns muss es auch nicht so bleiben, auch in unserem Versagen. Petrus wurde wieder aufgerichtet, auch das lesen wir im Johannesevangelium, das ist so schön. Kapitel 21, liebst du mich, dann weide meine Schafe. Liebst du mich, weide sie. Hast du mich lieb, weide meine Lämmer. Dreimal verleugnet, dreimal gefragt und wieder aufgerichtet. Wir müssen unterscheiden zwischen Versagen und Versager sein. Das ist nicht unsere Identität, wenn wir versagt haben. Wir haben versagt, wir versagen oft, wir straucheln oft, wir fallen oft, das ist gar keine Frage. Aber rede dir nicht ein, dass du Versager bist. Unsere Identität ist in Christus. Wir sind Kinder Gottes, wir sind seine Kinder. Wir sind niemals Versager. Vielleicht versagen wir, wir sind straucheln, am Straucheln und so weiter. Aber unsere Identität ist in Christus feste, wenn wir seine Kinder sind. Und so wünsche ich mir, dass wir diesen Eifer haben, aber durch die Liebe, nicht durch unseren eigenen Hochmut, dass wir dadurch Dinge kaputt machen, sondern durch die Liebe zu Jesus getrieben, einen Eifer haben, für ihn diesen Auftrag zu erfüllen. Wer meint zu stehen, naja, der passt auf, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Die Bibel warnt uns immer wieder davor, vor diesem Hochmut, vor diesen Momenten, wo wir von uns so viel meinen. Und ich kenne das zur Genüge. Wir dürfen nicht stolz auf unsere Gaben, auf unsere Redegewandtheit, auf unsere Taten legen, sondern wir müssen diesen Eifer aus der Liebe motiviert, für Jesus Christus zum Ausdruck bringen, die Hingabe an ihn. Und wenn wir stolpern, wenn wir fallen, was machen wir dann? Wo geht's hin? Da, wo Jesus Petrus begegnet ist, wo Petrus auch hingegangen ist, zu Jesus, ganz genau. Wir gehen zu Jesus und beten ihn um Verzeihung, dass er uns in diesem Moment wieder mal die Füße wäscht, weil sie wieder schmutzig geworden sind. Dass wir zu Jesus gehen und ja wieder neu uns von seiner Liebe anstacheln lassen, unseren Blick wieder korrigiert bekommen. Habe Eifer und gebe dich Jesus hin in deinem Auftrag für ihn, in dem Dienst für die Gemeinde in seinem Reich, mit Liebe, aus Liebe. Habe Eifer und führe seinen Auftrag aus. Um diesem Auftrag geht es noch weiter, aber heute haben wir erstmal diese vier Aspekte gesehen. Zunächst noch einen der Absonderung und dann diese drei des Beginns des Auftrages, den die Jünger bekommen haben. Und wenn du sein Jünger bist, das Prinzip ist bis heute. Die Grundlage ist Jesu Tod am Kreuz. Die wahre Liebe muss unser Erkennungszeichen sein. Und diesen Eifer, den müssen wir aus reiner Liebe motiviert an den Tag legen. Für Jesus. Dass wir das Banner für Jesus hochhalten. Und da unseren Auftrag wahrnehmen, wo er uns hingestellt hat. Mein Wunsch ist es, dass wir diesen Text verstanden haben, dass wir die Aussage und die Absicht verstanden haben. Das ist Gottes Wort. Dass wir erstmal verstehen, was es bedeutet, um zu verstehen, was jetzt mit unserem Leben passieren muss. Und das ist mein Wunsch. Und wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Steht nochmal auf, bitte. Jesus Christus, du bist hier mitten unter uns, weil du nicht im Tod geblieben bist. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige und wir beten dich an. Für das, was du getan hast, für das, was du bist, wer du bist. Und ich bete darum, dass du deine Wahrheit von heute Morgen tief in unsere Herzen hineinpflanzt, dass mein Herz weiter bewegt wird, auch in der kommenden Woche den Auftrag auszuführen und jeder Einzelne hier, der dein Kind ist, dass er den Auftrag annimmt. Auf das Kreuz blickt, in Liebe motiviert ist, eifrig zu sein, dir zu dienen. Ich bete darum, dass du uns willig machst, dass du uns die Kraft gibst, deinen Auftrag auszuführen und dass wir uns einander anspornen dafür und so wiederum Liebe zum Ausdruck bringen, dass du geehrt wirst, dass du verherrlicht wirst, mehr und mehr. Amen.